Was ist aber die größte Klippe, an der die Entwicklung zur Selbstschöpfung scheitern kann? Im platonischen Staat, in der Politeia, entwickelt Platon also die Idee, das ist das dritte Buch der Politeia, dass der Mensch mit seinen Ängsten und mit seinen Lüsten irgendwie umgehen muss und dass die Problematik der Eliten besteht. Was sind Eliten? Nun, das ist im griechischen Denken war das Arete, Tüchtigkeit der Seele. Was wusste man? Das hat früher der Adel gehabt, Aristoi. Aber jeder einwandernde Grieche war auch ein Tüchtiger, ein Aristoi, als man das Land erobert hat. Und dann haben die gesagt, ja, wir sind ja auch die Besten. Und da sagt also nun Platon, nein, diesen Zugriff zur Macht muss man den Bürgern nehmen. Und da erfindet er eine, wie er es selbst nennt, untadelige und heilsame Täuschung in der Politeia auf 414 BC und folgende. Das zitiere ich Ihnen jetzt. Und da, immer dann, wenn der Platon eine wahre Lüge, das ist eine wahre Lüge vom Naturrecht, eine wahre Lüge produziert, erzählt er ein Märchen, einen Mythos. Dann kommt er auf den phönizischen Mythos und nennt diesen phönizischen Mythos eine Geschichte aus alter Zeit. Dann fragt ihn also sein Gesprächspartner, er missbraucht da im Übrigen auch immer Sokrates. Immer noch ist Sokrates derjenige, der auch im platonischen Staat noch der Gesprächspartner ist und dann ist andere, der Schüler, der Agathon oder irgendein anderer, der fragt dann nur. Eigentlich ist es der große Marionettenspieler Platon, der diese Inszenierung durchführt. Aber interessant an dieser Stelle ist, dass er eigentlich weiß, dass er lügt. Dass diese wahre Täuschung, von der er vorher gesagt hat, sie sei heilsam und man braucht sie, weil man die Menschen irgendwie hin und dorthin manipulieren muss, wo sie zu ihrer Machtaufgabe Ja sagen. Das ist ja der Trick. Die sollen Ja sagen dazu, dass sie die Macht über sich selber verlieren. In der Diskussion wird also gefragt, trage es nun vor und fürchte dich nicht. Und dann sagt er, ja, ich denke, dass es trotzdem eine Dreistigkeit ist, diese Geschichte zu erzählen. Also, eine Dolme, Dreistigkeit. Natürlich eine Dreistigkeit, das war ihm klar, diese Lüge vorzutragen, die ganz gegen seinen Lehrer Sokrates gerichtet war. Und dann auch noch im Namen von Sokrates diese Dreistigkeit vorzutragen. Dann erzählt er diese Geschichte. Stell dir vor, in einem Traum ist es einem Menschen gekommen, da hat er etwas gesehen, nämlich wie Wesen unter der Erde ausgebildet worden sind, darin aufgezogen in der Erde und dort auch ihre Waffen und Gerätschaften bekommen haben. Nachdem sie aber vollkommen ausgearbeitet gewesen wären und die Erde sie als ihre Mutter heraufgeschickt habe, müsste nun auch sie für das Land, in welchem sie sich befinden, als für ihre Mutter und Ernährerin mit Rat und Tat sorgen, wenn jemand dasselbe oder eben diese Stadt, dieselbe Erde bedroht und so auch gegen ihre Mitbürger als Brüder und gleichfalls Erdgezeugte gesinnt sein. Es war nicht ohne, sagte der Gesprächspartner, dass du dich so lange geschämt hast, diese Täuschung vorzutragen. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Das steht also seit 2.500 Jahren fast jetzt in unserer Kulturgeschichte dieser Text so drin. Und jeder Philosoph ist eigentlich in der Lage, diese Sache zu lesen und zu sagen, was ist dort passiert. Popper beispielsweise hat das auch gelesen und hat richtig gesagt, dass Platon seinen Lehrer Sokrates verraten hat. Aber die traditionelle Theorie, die politische Theorie, auch in der Philosophie ist darüber hinweggegangen und hat gesagt, diese sogenannte wahre Täuschung ist eine gut gemeinte Lüge. Da kann man nichts sagen. Es ist eine gut gemeinte Täuschung zu dem Besten der Bürger. Warum zu dem Besten der Bürger? Weil die sich eben selber nicht regieren können. Und wenn man dann in die Kulturgeschichte schaut, dann sieht man ja, und jetzt können wir einen großen Sprung machen in die englische Revolution 1688 zu Hobbes. Da taucht nämlich diese Theorie der Erdgeborenheit des Menschen wieder auf. Interessant ist dieses Buch von Macphersons, die politische Theorie des Besitzindividualismus. In diesem Buch kommt der Macpherson auf einen Widerspruch, Gegensatz, den Hegel schon entdeckt hatte, nämlich, dass unser Recht aufgebaut ist auf dem Recht am Besitz seiner selbst und am, das bürgerliche Recht ist aufgebaut am Besitz seiner selbst und am Besitz seines eigenen und am Eigentum seines Eigensinns. Das ist wichtig. Und der Besitz ist nicht das Eigentum. Man kann Eigentum haben und es einen anderen besitzen lassen, indem man es verpachtet, vermietet und so weiter. Aber der Eigentümer selber ist nicht der, der da drinnen sitzt. Besitz ist eine Inbesitznahme von Eigentum, was beispielsweise in der Natur ist und so weiter und so fort. Also wenn wir davon ausgehen mit Hegel, dass es einen Unterschied zwischen Eigentum und Besitz gibt und dass das Eigentum in der demokratischen Gesellschaft zuerst gegründet worden ist gegen die alten Besitzer, nämlich die Adeligen oder die Clangesellschaft, in der die Menschen kein Eigentum haben und alles der Besitz der Clangesellschaft, des Klosters oder des Feudalherrn ist und die Menschen deshalb Leibeigene genannt werden. Leibeigene ist ja der verräterischste Ausdruck für den Besitz meines eigenen Leibes durch einen anderen. Dann haben wir den richtigen Gegensatz. Allerdings, Macphersons hat dieses Problem verstanden, auch in den Vereinigten Staaten, in der Verfassungsgebung, aber er hat das unter der falschen Überschrift ausgedrückt. Es geht nicht um den Besitzindividualismus, sondern es geht um den Eigentumsindividualismus. Denn nur wenn ich mir selbst zu eigen bin, also Autos, griechisch, selbst, der Bürger, wenn er in der Lage ist, sich selbst zu steuern, dann ist er ein Eigentümer und er ist in einem Eigentumsindividualismus mit sich unterwegs. Dieser Gegensatz, nämlich, dass der Hobbes sagt in dieser Schrift von Leviathan, der Mensch ist des Menschen Wolf, Homo homini lupus, das ist ein alter römischer Spruch, da geht er darauf zurück, dann argumentiert er, das sei schon immer so gewesen, der Mensch sei schon immer des Menschen Wolf gewesen. Und selbst im Wolfsrudel, wo es Hierarchien gibt, werden die Schwächeren nicht totgebissen, sondern die Welpen werden aufgezogen von diesem Rudel. Also der Mensch ist des Menschen Wolf, ist immer dahingehend fehlinterpretiert worden, dass es zur Natur des Menschen gehört, sich gegenseitig umzubringen. Und diese These im Übrigen ist nicht einmal die These von Hobbes gewesen, weil er gesagt hat, wir leben natürlich in einer Zivilisation und Kultur, die wir erben, und ohne diese Ordnung geht es nicht weiter. Der Punkt ist nur der, dass er auf dem oder vor dem Hintergrund der englischen Revolution, die dann 1688 dann in die nicht geschriebene englische Verfassung gemündet hat, also in den Vertrag, der die glorreiche Revolution beendet hat, dass man dann eben gesagt hat, ja, wir oder dass er gesagt hat, wir brauchen, um den Konflikt unter den Menschen zu beenden, einen sogenannten ewigen Souverän. Der ewige Souverän in der englischen Verfassung ist die Königin. oder der König, je nachdem. Das heißt, der Buckingham Palast ist der ewige Herr. Und das Parlament, das ist aber natürlich in England, die Machtausübung wird im Parlament ausgeübt und nicht im Buckingham Palast. Aber das englische System braucht diese Idee des ewigen Souveräns, weil sie die Souveränität nicht am Menschen, am Bürger festmacht, sondern glaubt, dass die göttlichen Ursprungs ist. Und der göttlichste Ursprung, den Hobbes und das Naturrecht kennt, ist die Natur selbst, und zwar diese Natur, die damals Platon mit seiner wahren Lüge von der Erdgeburt des Menschen produziert hat. Das heißt nicht, der Mensch wird in der Demokratie, das ist die Wahrheit der Kulturgeburt, in der Demokratie geboren, und in der Demokratie hat er überhaupt in jeder Gesellschaft, die sich um Rechte, um wirkliche Rechte von Individuen bemüht, hat er das Bedürfnis, den Zugang zu seiner Selbstbestimmung zu finden. Also der Zugang und die Schöpfung, der Schöpfungswille zur Selbstbestimmung steht aber immer im Gegensatz zur Bestimmung eines Herrschaftswillens. Und wir haben es, und das ist das Paradox, in jeder Familie mit einem Herrschaftswillen zu tun. Dieser patriarchale Vater ist nichts anderes als die Verlängerung des patriarchalen Naturrechts. Und die andere Seite, die Gegenargumentation ist, dass die Stadt, die Mutterstadt, die demokratische Mutterstadt, was Metropolis heißt, dass diese Mutterstadt eine Verfassung hat, in der die Menschen nicht aus der Erde kommen, also der Gegensatz zu der Argumentation von Platon, dass die Menschen aus der Erde kommen, aus der Muttererde. Dieses ist eine vordemokratische, antidemokratische Formulierung, die es in der Clangesellschaft selbstverständlich gegeben hat. In dieser vordemokratischen Idee von der Geburt des Menschen aus der Erde wird immer wieder zurückgegangen auf den Versuch, dem Menschen, dem Bürger, seine Entwicklung zu nehmen und ihn in die Herrschaft des Tyrannen oder des Patriarchen oder des ewigen Königs, des ewigen Souveräns zu führen. Locke sagt im Gegensatz dazu Folgendes: Es ist nicht die Aufgabe einer demokratischen Gesellschaft, einer Bürgergesellschaft, dem einzelnen Bürger die Souveränität zu nehmen und das Recht an der öffentlichen Wohlfahrt sich zu beteiligen und seine souveränen Bedenken, aber auch seine souveräne Gewalt einzubringen. Er hat sie, indem er sie praktiziert. Das ist ein wichtiger Gedanke. Wir haben die Demokratie nur, indem wir sie demokratisch praktizieren. Das heißt, indem wir mit uns selbst zuerst eine demokratische Gesellschaft eröffnen, in uns selbst. Das ist der demokratische Grundgedanke von Sokrates. Wir sind du, ich, wir. Ich spreche mit mir, in mir, und indem ich mit mir spreche, mich mit mir unterhalte und beschäftige, entsteht wir. Dieser Dreischritt bei Sokrates ist elementar und er ist im Übrigen auch vergessen worden. Vor diesem Dreischritt steht jeder Mensch. Jeder Mensch ist in einer bestimmten Gründungssituation in die Aufgabe gestellt, er selbst zu werden. Also die Idee der Erdgeburt ist völlig falsch. Die Menschen sind nicht in der Erde geboren, sondern wenn sie auf die Welt kommen, kommen sie in eine Kultur- und Zivilisationssituation und müssen selbstständige Menschen werden. Der Bürger ist derjenige, der Gesetze macht, und dann ist er der Vater und die Mutter von Gesetzen, die in Zukunft sein Leben bestimmen, und er ist Gesetzgeber, er hat Gesetzeskinder in die Welt gesetzt. Und diese Welt ist keine Naturwelt, sondern eine Kulturwelt. Immer wieder stoßen wir aber auf diesen Rückschritt, auf die Zerstörung der Selbstständigkeit des Menschen. Jeder Kampf gegen die demokratische Stadt und jeder Kampf gegen dieses Selbstbestimmungsrecht des Menschen ist ein Rückschritt in die Vorgesellschaft. Wenn wir uns nochmal den Grundgedanken der demokratischen Entwicklung klar machen, dann ist die Struktur, auf die wir aufbauen, ist eine Vorkultur. Bevor die demokratische Moderne entsteht, haben wir es mit Urgesellschaften zu tun. Dann entsteht die Demokratie. Dann entsteht als Antwort auf die Demokratie der Feudalismus, und zwar ein neuer Feudalismus, nicht der, den es vorher als Feudalgesellschaft, Clangesellschaft gegeben hat in diesem Übergang, sondern als König und vor allem dann später als das Kaiserreich auf der Idee von Alexander dem Großen aufbauend. Die zweite Moderne in der Entwicklung im 15., in der Renaissance, 16. Jahrhundert und durch die Entdeckung Amerikas und durch den globalen Weltmarkt, der dann im Kolonialismus entsteht, haben wir es mit einer zweiten Moderne zu tun und wir stehen eben hier heute am Anfang der dritten Moderne. Jetzt aber müssen wir nochmal zurückgehen auf eine sehr wichtige Frage, nämlich auf die, dass der Mensch oder unsere menschliche Kultur in der zweiten Moderne bis heute zur dritten Moderne eine auch reaktionäre und sehr rückschrittliche Entwicklung genommen hat, nämlich die Entwicklung durch den Kolonialismus und seine Entwicklung hin zum Rassismus. Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass im 15., 16. Jahrhundert die Europäer über ihre europäischen Grenzen hinausgegangen sind, dass sie die Welt durch ihre Technik und Organisation umgestaltet haben, dass es Eroberungstheorien und Eroberung des Raumes gegeben hat und dafür brauchte man Rechtfertigung, Rechtfertigungstheorien. Und die Rechtfertigung fiel immer schwer, weil sie vor dem Hintergrund eines europäischen Erbes stattfinden musste. Das europäische Erbe war das Christentum. Das Christentum hatte von Christus her den gemeinsamen Verfassungstisch, das haben wir schon diskutiert, nämlich die Gemeinde, auch die Gemeinde der amerikanischen Siedler, die Gemeinde im Abendmahlsaal ist gleichberechtigt mit Jesus. Und diese Grundidee der Gleichheit in einem Geist ist der Geist der demokratischen Verfassung. Dieser Geist der demokratischen Verfassung korrespondiert aber nicht, steht sogar im krassen Gegensatz zu dem, was im Kolonialismus passiert ist. Der erste, der auf diese Problematik wirklich aufmerksam gemacht hat, war Las Casas, der entdeckt hat, dass die Indianer natürlich auch Menschen sind, Gottes Kinder. Das ist also 1520 passiert, ist der beauftragt worden mit einem Gutachten, ob die Indianer also Menschen sind vom spanischen Hof. Das hat er bejaht. Daraufhin hatte man ein Problem. Jetzt brauchte man aber Ersatz für die Indios, die man nicht so behandeln konnte, wie man sie als Sklaventreiber behandeln wollte. In die Lücke ist der damalige schwarze Mann gestoßen. Man hat das afrikanische Sklavensystem angezapft und hat nach Amerika und in die Südstaaten der USA Schwarze gebracht, also Afrikaner. Dieses Problem des Rassismus beschäftigt uns heute noch. Wir haben es heute mit rassistischen, antidemokratischen, das geht Hand in Hand, Entwicklungen in unserer Kultur zu tun. Ich möchte Sie jetzt an dieser Stelle auf die Ethnologie aufmerksam machen, die in die Lücke gesprungen ist und eine Rechtfertigung dafür geliefert hat, dass die nicht weißen Menschen eben unterdrückt werden dürfen und Diener und Sklaven des weißen Mannes werden dürfen. Im 18., 19. Jahrhundert beginnt also die Durchdringung Afrikas, die dann im letzten Jahrhundert abgeschlossen wurde mit der sogenannten Kongo-Konferenz 1886 in Berlin. Der Grund für die Aufteilung Afrikas waren die Schätze Afrikas. Die Schätze Afrikas waren die afrikanischen Menschen als Sklaven, die afrikanischen Bodenschätze sind es heute und dann war es also Elfenbein. Alle die Menschen, die dort gelebt haben, zum ersten Mal bin ich auf dieses Thema durch die Aussage eines Aboriginals selber gestoßen. Der berichtete nämlich im Fernsehen, das war ein Bericht über deren Kultur, da sagte er, über die Fastvernichtung der Aboriginals in Australien. Die weißen Siedler haben dort eine Strecke gelegt. Die haben also Männer und Frauen und Kinder abgeschossen, wie bei einer Jagd. Und die wurden dann dort hingelegt und fotografiert. Und der weiße Mann hat sich mit dem Stiefel da draufgestellt und mit dem Gewehr, hier ist der Herr der Erde. Und das sind Tiere. Dann hat der gesagt, wir sind keine Tiere. Wir sind Menschen. Und wir haben Kultur und wir sind keine Naturwesen. Wir haben kein Naturrecht, sondern ein Kulturrecht auf Australien und auch auf unsere eigene persönliche und kulturelle Überlieferung. Das war das Erste, wo ich das verstanden habe, dass es einen großen Unterschied zwischen dem Naturrecht und dem Kulturrecht gibt. Das Menschenrecht, unser Menschenrecht, ist Kulturrecht und es ist nur und entsteht nur, weil wir Menschen sind und weil wir uns entwickeln wollen. Jetzt müssen Sie sich Folgendes vorstellen, als die Afrikaner in den Bereich der Nordeuropäer gekommen sind, dann musste man mit der Versklavung der afrikanischen Bevölkerung irgendwie eine Rechtfertigung finden. Und dazu hat man die Ethnologie missbraucht. Und hervorgetan hat sich dabei leider bei dieser rassistischen Ethnologie die französische ethnologische Gesellschaft und ein gewisser Paul Broca. Paul Broca, der war der Vorsitzende der ethnologischen Gesellschaft in Frankreich, in Paris, und der hat Messungen an Gehirnen gemacht. Man hat also Gehirne, Köpfe genommen und hat die ausgekocht, die Menschen getötet, dann den Kopf ausgekocht und mit Bleikugeln gefüllt. Und dann ausgegossen wieder die Bleikugeln und die Bleikugeln gemessen und hat dann festgestellt, er hat festgestellt, dass der Europäer einen größeren Gehirninhalt hat. Ein Mitglied der ethnologischen Gesellschaft in Frankreich, in Paris, war der Haitianer Fermin. Fermin spricht perfekt Französisch. Haiti gehört halb zur französischen Kultur. Man kann ihm dann nicht daran hindern, dass er diese Untersuchungen von Broca reflektiert oder nachrechnet und hat festgestellt, dass die statistischen Zahlen, also Statistiken, gefälscht waren und dass diese Gehirnmessung mit den Bleikugeln eine Lüge ist. Eine in unserem Sinn wahre Lüge. Dass also die Rassenlehre mit ihrer wissenschaftlichen Grundlage, wie sie in der ethnologischen Forschung Frankreichs und dann ist das in Deutschland übernommen worden und auf der gesamten damaligen Welt völlig falsch war, auf falschen Zahlen, auf falschen Statistiken, auf dieser Bleikugelmessung der Gehirne beruht hat und die ist eine Lüge. Also die Rassenlehre in ihrer ethnologischen Grundlage baut darauf auf, dass der Europäer eine größere Gehirnmasse hat, was nicht stimmt. Aber das Ganze hatte noch einen schlimmen Nachlauf. Der schlimme Nachlauf ist, dass die Afrikaner aufgrund dieser These von Leopold II. In Kongo eingestuft werden konnten als unterwertige Menschen. Also minderwertiges Menschenmaterial, hat er dann gesagt. Und dann kam leider Gottes auch noch eine Erfindung dazu, nämlich die Erfindung des Fahrrads. Das Fahrrad in Europa hat einen Schlauch gehabt aus Gummi. Und dieser Schlauch aus Gummi wurde aus Latex hergestellt. Und Latex gab es im Kongo in diesem Privatbesitz von Leopold II. Massenhaft. Aber man musste es ernten. Und dann wurden Ernteraten, ja, festgelegt, wie viel ein Afrikaner dort aus dem Urwald herausholen muss. Und wenn er das nicht getan hat, wurden seine Familienmitglieder erschossen. Also die Männer wurden in den Wald gejagt und die Frauen und Kinder waren so die Geiseln dieses Systems von Leopold dem Zweiten. Dieses ist dann später aufgedeckt worden von amerikanischen Missionaren. Die haben entdeckt, dass die Soldaten, die in dieser Kongo-Kompanie von Leopold dem Zweiten gedient haben und die die Aufsicht hatten, dass die den Männern gedroht haben, wir bringen eure Frauen und Kinder um. Und als Beweis, dass sie das gemacht haben, haben sie dann Füße und Hände von diesen getöteten Frauen bei der Gesellschaft von Leopold II. Abgeliefert. Als Beweis, wir haben diese Strafe an denen exekutiert, die nicht genügend Latex für deinen Reichtum aus dem Urwald herausgeholt haben. Die Geschichte ist aufgedeckt worden. New York Times hat angefangen, die Fotos zu veröffentlichen, die diese Missionare im Kongo gemacht haben von diesen Gräueltaten. Und dann wurde also Leopold II. Gezwungen, diesen Privatbesitz an den belgischen Staat abzugeben. Leider hat das nicht dazu geführt, dass diese Praktiken unterbunden wurden. Die Deutschen haben sie in Herero-Aufstand übernommen. Der Leopold von Trotta war damals der General, der diese Rassenlehre dann im Deutsch-Südwestafrika angewendet hat gegen die Hereros. Da gibt es eine Rede vom 2.10.1904, müssen Sie sich mal vorstellen. Und da hat er Folgendes gesagt: Man muss die Hereros ausrotten, damit die Herrschaft der höherwertigen weißen Rasse in Namibia, heutigen Namibia, gewährleistet ist. Es gab einen Deutschen, Eugen Fischer. Eugen Fischer hat dann in Deutschland die französische ethnologisch begründete, erlogene Rassenlehre eingeführt. Es sind dann die ganzen Bücher geschrieben worden, dass der weiße Mann eben klüger und besser ist und die wissenschaftliche Legitimation hat der dafür geliefert. Der ist dann 1933 ins Institut für Rassen- und Bevölkerungsforschung der Nationalsozialisten übernommen worden und war der Lehrer von Josef Mengele. 1954, nach dem Zweiten Weltkrieg, jetzt halten Sie sich fest, das ist aber nur eine seiner Ehrungen, ist er Ehrenmitglied der Deutschen Gesellschaft für Anatomie geworden. Ein Mensch, der an Afrikanern und anderen sogenannten unterentwickelten Menschen und Völkern diese Gehirnmessungen vorgenommen hat und das dann tatsächlich auch in den Konzentrationslagern der Deutschen weiter praktiziert wurde. Josef Mengele ist die vielleicht finsterste Gestalt in unserer Kultur. Und jetzt muss ich oder darf ich oder ja, sollte ich Ihnen eine Geschichte erzählen, die mit mir und meinem Freund Zwie zusammenhängt. Es ist tatsächlich so, dass ich in einer eigenartigen Geschichte auf einen Menschen gestoßen bin, der dann mein bester Freund geworden ist, Zwie Radziewski, der als Junge mit 14 Jahren nach Auschwitz kam und dessen Eltern, der Vater war Weber, Webereibesitzer in Lodz, und als das Lager in Lodz dann geräumt wurde, ist er, der Vater, die Mutter und die Tochter, seine Schwester und er eben nach Auschwitz gebracht worden. Und dann hat er erzählt, ist er mit, der Vater ist vorher schon getrennt worden, den hat er dann nicht mehr gesehen. Er kam dann auf die Rampe, diese berühmte Rampe in Auschwitz. Und dann hat die Mutter zu ihm gesagt, geh zu denen über 14 Jahren. Und sagt, du bist 14 Jahre. Er war dann gerade 13,5. Dann wirst du überleben. Das heißt, die Juden wussten genau, was passiert, wenn sie nach Auschwitz kommen. Und die Mutter und seine Schwester hat er von da ab nicht mehr gesehen. Auf der Rampe stand er dann und in der Reihe und dann standen die Ärzte und da stand Mengele vor ihm. Und der Mengele hat ihn dann angeschaut und dann hat er zu ihm in diesem Schwäbisch gesagt, er hat mir das so berichtet. Du bist doch Kojudnet. Warum hat er das zu ihm gesagt? Warum hat er das zu mir gesagt? Sagt er Zwie, der Mengele hat mich gesehen, blond mit meinen blauen Augen, und hat mich für ein Arier gehalten. Nach dieser Kategorisierung, Zvi war überhaupt kein Arier, sein Vater und seine Mutter waren Juden in Polen, polnische Juden. Und trotzdem wurde er hier nach dieser rassistischen Idee ins Leben gerettet und dann sagte Zvi zu mir, musst du dir vorstellen, ich habe dem Mengele da mein Leben verdankt durch diesen Wahnsinn. Dann kam eine zweite Begegnung, er war dann mal krank und da war er auf der Krankenstation, kam der Mengele in diese Krankenstation rein und hat die gesamte Krankenstation ins Gas geschickt. Nur ihn und den Arzt nicht. Warum? Weil er den Arzt brauchte und den Zwie nicht, weil er ihn für einen Arier gehalten. Dieses hat meinen Freund sein ganzes Leben lang belastet. In der Zeit, als er im Konzentrationslager ist, der ständig zwischen der Mengele ist derjenige, der mir das Leben geschenkt hat und der Mengele ist der Mörder meiner Mutter, meines Vaters und meiner Schwester. Was das in der Seele eines Menschen ausmacht. Und Sie können sich vielleicht vorstellen, die Gespräche, die ich mit ihm geführt habe. Ich war sein bester Freund und er liebte die deutsche Kultur. Und seine Frau, eine katholische Bayerin aus Niederbayern eigentlich ursprünglich, die ihn liebte. Und die beiden zusammen waren ein wunderbares Paar. Und ich verdanke ihm tatsächlich sehr viel, also den Zugang auch zu einer Humanität, die ich nur bei ihm erlebt habe, nämlich die, dass er mich als einen Deutschen mit 1,82 Meter, NS-Leute waren damals alle so groß, mich angenommen hat als seinen geistigen Bruder. Und dieses Geschenk dieser Freundschaft trägt mich tatsächlich heute noch. Aber es ist ungeheuer, was da passiert ist, natürlich, nämlich, dass ein Mensch, der von einer großen inneren geistigen Größe getragen war. Also nicht nur, dass er sechs Sprachen sprach, das war die Nebensache, sondern die Hauptsache war, dass er in der Lage war, über diese Zeit hinaus zu sagen, die Deutschen sind als Volk verführt worden und sie sind nicht schlecht. Und unsere Freundschaft ist die Möglichkeit und die Wirklichkeit dieser Freundschaft ist ein Beweis dieses anderen Lebens, dieses Überlebens und dieser Veränderung, ja, auch der deutschen Kultur. Und ja, Sie sehen mich erschüttert, wenn ich über diese Geschichte erzähle, bin ich erschüttert immer noch, weil es keine Rache in ihm gab. Es gab keine Theorie von der Kollektivschuld. Das ist alles Unsinn. Menschen sind verführt worden durch diesen Rassismus und haben andere Menschen zu Dingen gemacht. Und zwar zum Besitz eines Staates, eines Führers, ja, einer Diktatur. Und immer dann, wenn der Mensch, der einzelne Mensch, zum Eigen enteignet wird und zum Besitz eines anderen wird er zu einer Sache. Und dieses unmenschliche, mechanische, die Menschen in einem Konzentrationslager nur noch als Dinge zu sehen, die dann verwertet wurden als Arbeitskräfte. Das Konzentrationslager war ein Arbeits- und ein Vernichtungslager. Und die Leute mussten so lange arbeiten, bis sie ihre das muss man ja tatsächlich so sagen, es gab in Weihenstephan eine Forschungsreihe im Nationalsozialismus und die Forschungsfrage in Weihenstephan hier in München, ja, in der Universität, Ludwig-Maximilians-Universität München, die Forschungsfrage lautete, wie viel Lebensmittel braucht ein Gefangener in einem Lager, in einem Konzentrations- oder auch in einem Gefangenenlager von Soldaten, um seine Investition an Leben, an Energie unter optimalen Minimalbedingungen abzubauen? Also die Verwertung der Gefangenen in Konzentrationslagern oder in den Arbeitslagern des Nationalsozialismus war wissenschaftlich völlig klar geplant, wie viel minimalst Lebensmittel braucht man in diesen Lagern, damit sich die Abnutzung, die Überschreibung dieser Lebenskraft auf das rassistisch bessere deutsche Volk ereignen kann. Und das ist auch ein Skandal. Alle diese Leute, die an dieser Forschung, an solchen Forschungen beteiligt waren, denen ist nichts passiert, die sind nachher in unser System integriert worden. Also, was will ich damit mit dieser traurigen Geschichte sagen? Dieser traurigen Geschichte, die eine Lehre für uns in Deutschland ist und für die Welt. Dieses Ereignis, was hier passiert ist, in Deutschland oder auch in Japan, in einer anderen Art und Weise. Der japanische Militarismus hat ähnliche Berechnungen angestellt mit seinen kolonial oder kolonisierten Völkern. Dieses ist Naturrecht ist und ethnologisch begründetes Vernichtungsrecht von Menschen, Diskriminierungsrecht ist vollständig abzulehnen. Das hat nichts mit dem zu tun, was die menschliche Humanität, was wir als Menschen brauchen, was unser Eigentum und unser Eigensinn ist, was die liebende Umarmung mit anderen Menschen tatsächlich sein müsste. Denn so wie wir andere behandeln, so werden auch wir behandelt. Gott sei Dank haben die Siegermächte im Zweiten Weltkrieg mit uns nicht so gehandelt. Das heißt, Deutschland ist aufgebaut worden und selbst also Menschen wie Zwie sind nach dem Krieg nach Deutschland zurückgekommen und haben in der deutschen Kultur, in unserer Gesellschaft Fuß gefasst. Und dass die Juden, der Anteil der jüdischen Bevölkerung, also Leute, die den jüdischen Glauben oder aus dieser Tradition heraus stammen, in Deutschland wieder Fuß fassen können, ist ein großes Geschenk für unsere Kultur. Und so müssen wir das verstehen. Zumindest verstehe ich es so. Und jede demokratische Gesellschaft muss es so verstehen, weil sie sich dann selbst das Recht gibt, demokratische Gesellschaft zu sein. Demokratische Gesellschaft ist eine Demokratie, nur wenn sie den Umgang mit den Minderheiten in ihrer Gesellschaft so praktiziert, dass die Toleranz nicht nur eine gleichgültige ist, man toleriert den anderen. Nein, dass die Toleranz eine ist, dass man mit anderen, die auch anders sind, lernt, ein gemeinsames Projekt zu gestalten. Und dieses gemeinsame Projekt ist die demokratische Gesellschaft und die Wahrheit des Menschen als Kulturwesen mit kulturellen, zivilisatorischen und kulturellen Rechten. Die Demokratie baut nicht auf dem Naturrecht auf. Nein, das Naturrecht ist die totale Lüge gegen die Demokratie. Das müssen Sie sich immer wieder klar machen. Und zwar an sich selbst. Wenn Sie sich zu einem Untertanen von Trump machen, wenn Sie sich als Mann oder Frau, ja, zu einem Knecht eines Autokraten machen, dann verlieren Sie Ihr Selbstbewusstsein. Dann sind Sie ein Ding, ein Gegenstand in einer autoritären Gesellschaft. Aber und das ist das Problem der demokratischen Dekadenz, auf die ich Sie an dieser Stelle immer wieder hinweisen werde. Die demokratische Dekadenz besteht darin, dass wir unsere Selbstständigkeit, die eine Last und eine Lust sein kann, aufgeben für die Unterwerfung und für den Verlust an Selbstbestimmung, wofür der dekadente Bürger dann den Befehl einheimsen kann, der kann dann Befehlsempfänger werden. Und das ist entlastend, keine Frage. Aber mit der Belastung, dass er all das verliert, was er ist. Er ist dann kein selbstständiger Mensch mehr, hat keine Freiheit mehr, keine Selbstbestimmung. Es ist die Verarmung des seelischen Lebens. Nur ein Knecht zu sein, ist eine furchtbare Situation. Wir müssen die Herren unserer selbst werden. Die Herren unserer selbst werden wir nur dann, wenn wir, jetzt komme ich zum Ausgangspunkt meines Vortrags zurück, wenn wir lernen, uns selber zu regieren, wie der Sokrates das sagt. Das Beste ist, dass man sich von Guten regieren lässt, die in der Lage sind, wenn sie auch mal einen Fehler machen, wie unsere Kanzlerin, zu sagen, das ist dann schief gegangen, aber wir bemühen uns. Wir alle machen Fehler. Also von Besten regieren zu lassen und die Furcht abzulegen, einen Fehler zu machen und selber rechtschaffend und die Bestheit, das heißt Aristoi zu werden. Das ist der demokratische Auftrag. Vielen Dank.